Sunday morning. It was all I hoped it would be.
Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen, und herzlich willkommen zum Espresso-Plausch. Wie geht's Ihnen?
Guten Morgen, endlich kam der Regen. Es war schon ziemlich trocken bei uns hier überall, also wunderbar. Und es ist sehr schön grün in Thüringen.
Ein befreiender Regen und ein schönes Wochenende. Wir können eigentlich nicht klagen, aber klagen gehört ja auch zum Handwerken, genau wie klappern. Und die Unternehmer beschweren sich jetzt massiv, dass der Mindestlohn alles kaputt macht. Die Wirtschaft, die mittelständischen Kleinunternehmen. Ist das Klagen auf hohem Niveau? Ist es Strategie oder haben die wirklich Schwierigkeiten?
Es ist ein niveauloses Klagen, würde ich sagen. Nichts mit hohem Niveau. Es gehört natürlich zu diesen Auseinandersetzungen, dass man vorher erzählt, das ist eine Katastrophe, wir werden alle dahin gehen, unser ganzer Wohlstand ist in Gefahr. Jetzt nach den ersten 4 Monaten ist klar, dass der Mindestlohn eigentlich nur eines bewirkt hat, dass ein paar Leute mehr ordentlich bezahlt werden. Und die Unternehmer feststellen müssen, dass sogar dadurch einfach Geld in den Konsum mehr fließt. Die Leute, die auf dieser Ebene Geld hinzuverdienen, die geben das auch wieder aus. Das heißt, auch der Aufschwung wird dadurch befördert. Das heißt, diese ganzen Hiobsbotschaften, das wird grauenvoll, und die Deutschland erlebte Niedergänge, die sind natürlich unsinnig gewesen, wie bei vielen Sachen in den letzten 150 Jahren. Alles, was so sozial eingeführt worden ist, ist ja nicht gerade durch die Unternehmer angeregt worden. Insofern glaube ich, ist das eine ganz, übliche Geschichte. Und das nächste, was uns ins Haus steht, deswegen jammern die so laut, dass die Leiharbeit natürlich neu sortiert wird, weil viele Menschen einfach davon nicht leben können. Also insofern eigentlich eine gute Zeit. Man muss das auch mal hervorheben, dass da die Politik etwas gemacht hat, was vernünftig ist. Und gestern Abend in der Nacht, wo sie verhandelt haben, auch nicht wieder gekippt ist das Ganze.
Dann werden wir die Debatte weiter verfolgen. Was ich auch weiter verfolge, ist das, was die NSA macht, natürlich nur begrenzt. Jetzt ist rausgekommen, dass der BND mitgeholfen hat, auch deutsche Firmen auszuspionieren. Das ist ja irgendwie Ironie der Geschichte, oder?
Ach, Herr Rose, wenn die Herrschaften in der Politik unsere Sendung jeden Montag gut verfolgen würden, hätten die ja längst festgestellt, dass wir in Bezug auf die Geheimdienste immer gesagt haben, die haben ein Eigenleben, die haben eigene Interessen, die versuchen auch immer nachzuweisen, warum sie gebraucht werden. Und dass die Amerikaner und die Deutschen, die ja natürlich noch aus den Zeiten des Kalten Krieges sehr eng zusammenarbeiten, auch jetzt weiterarbeiten, wenn die amerikanischen Freunde sagen, oh, schau doch mal beim Siemens nach, es könnte sein, die machen etwas, was nicht ganz gut ist, aber wir bräuchten das unbedingt. Da ist der BND losgetappelt und hat es gemacht. Das heißt also, die haben sich als Büttel angestellt. Was übrigens auch interessant ist in der Außenwahrnehmung, gerade zusammen in Russland, da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Deutschen sich zu sehr von den Amerikanern einwickeln lassen. Im Einzelfall muss man natürlich den Herrschaften auf den Finger hauen. Insgesamt werden wir das nicht von einem Tag auf den anderen ändern können.
Das heißt, den BND zu kontrollieren ist von parlamentarischer Seite schwierig?
Es ist ein etwas naives Unterfangen. Natürlich bemühen die sich, natürlich entlang solchen Skandalen und Enthüllungen von Snowden oder solchen Sachen kann man dann auch mal richtig reinhauen. Dann werden die nicht ganz so dreist in ihrer Arbeit. Aber wenn sich das wieder beruhigt hat, wie bei den meisten Themen, dann machen die fröhlich weiter. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Und dann natürlich wissen die BND-Leute, dass sie im Verhältnis zu den Amerikanern, so sage ich mal, ein ganz kleines Lichtlein sind am Rande. Das heißt, Deutschland, wenn es tatsächlich ernsthaft an dieser Stelle was machen will, muss hunderte Millionen, Milliarden in die Hand nehmen. Das werden weder das Kanzleramt noch sonst jemand hier wollen. Also ich würde mal sagen, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, ist alles beim Alten.
Andererseits agiert ja die USA von Deutschland auch aus, hat ja da eine Basis, wo viel Dinge gemacht werden. Da will oder kann Deutschland keinen Einfluss nehmen?
Ja, selbstverständlich ist das ärgerlich. Denken Sie mal an das Handy von der Kanzlerin. Aber selbst da hat man ja am Ende gesagt, na ja, es ist halt nur ein Handy gewesen. Also unsere große deutsch-amerikanische Freundschaft wird da so ein Handy nichts anhaben können. Das heißt, in der Entscheidung, was hat Priorität, da ist das Verhältnis zu den Amerikanern, auch wenn dieser Partner auch nicht einfach ist. Nicht nur die Russen sind zum Beispiel ein schwerer Partner hier in Europa, auch die Amerikaner haben ein Eigenleben. Und leben natürlich das aus, was wir so nicht gerne sagen. Sie sind die Supermacht und gerieren sich auch manchmal wie die Supermacht. Das heißt, wir sind nur ein Partner unter vielen. Das gefällt hier nicht. Das war früher anders. Damals in dieser Konfrontationsstellung Ost und West. Aber wir müssen uns mit der Rolle abfinden und wir müssen tatsächlich zusehen, dass wir Europa stärken, was schwer genug ist.
Mit der Rolle abfinden, da habe ich ja den Eindruck, dass Deutschland in Europa die Supermacht ist.
Nein, das ist nur, auch angesichts der Größe des Landes schon natürlich etwas anders, als wenn jetzt Malta irgendwas sagt. aber und auch angesichts der Zahlung. Wir sind ein Wirtschaftskrise nach wie vor. Außenpolitisch sind wir sehr zurückhaltend, bis jetzt auch gar nicht so unvernünftig. Denken Sie dran, dass wir eine ganze Reihe unsinniger Kriege, Irak, Libyen, nicht mitgemacht haben. Das ist auch etwas, was gegen diese ganze Verschwörungstheorien steht, dass die Amerikaner Deutschland lenken und dass wir nach wie vor Vasallen sind. Aber wir leben natürlich in einer Welt, wo es noch größere gibt, Haie. Und wir müssen zusehen, wie wir da durchkommen. Insofern unser Interesse, mit den Amerikanern weiterhin einen sicheren Hintergrund zu haben, aber mit den Russen besser ins Gespräch zu kommen. Ich bin heute Abend in Dresden in der Frauenkirche. Da gibt es ein Forum der Frauenkirche. Das wird aufgezeichnet vom Deutschlandradio. Ich glaube, irgendwann am 8. Mai gesendet. Da geht es wieder um Ukraine, geht es wieder um Russland, um diesen schwierigen Partner. Wir müssen, auch wenn es uns das auf die Nerven geht, immer wieder versuchen, dort Ausgleich zu schaffen und letztlich auch den Russen zu helfen, wieder in Europa, anzudocken.
Dann kommen wir mal nach Thüringen zurück oder zumindest zur Innenpolitik. Die AfD zerlegt sich.
Ja, das gibt es auch noch.
Da haben wir drüber gesprochen. Jetzt wird es aber ganz konkret, also ein neuer Eklat in der AfD, also Lucke, der Parteichef, Bundesparteichef, greift den Thüringer Landeschef, also Björn Höcke, an. Das ist jetzt richtig der Kampf zwischen dem Wirtschaftsliberalen und dem rechtskonservativen Flügel, der eskaliert jetzt tatsächlich auch bundesweit?
Also ich würde nicht rechtskonservativen Flügel nehmen. Ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, dass meine Journalistenkollegen, dazu zählen Sie ein bisschen mit, Herr Roth, auch wenn ich Sie schon ein bisschen auf Linie gebracht habe, dass die immer wieder diese vorgegebenen, vorgekauten Begriffe nehmen, die andere ihnen vorsetzen. Also Pegida ist keine anti-islamistische oder Islambewegung, sondern das ist eine rassistische Bewegung, muss man auch ganz klar sagen. Und Nazis sind das auch. Also damit einfach Klarheit in der Bezeichnung besteht. Sonst sind ja, sage ich jetzt mal, die NPD nur eine anti-jüdische Bewegung. Oder wie ist das bei Ihnen?
Verstehe ich nicht.
Also machen wir doch mal so. Und genauso ist bei der FDP. Das ist eine nationalistische Bewegung. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Es gibt ja in Frankreich, in Österreich, überall gibt es solche Parteien. Das sind Nationalisten einfach, die jetzt nach vorne drängen. Übrigens, Putin ist auch ein Nationalist. Das heißt, auch da drängen die Nationalisten nach vorne. Und wir beide wissen doch genau, wenn wir auf die Geschichte zurückschauen, Nationalismus hat Deutschland und auch allen anderen nie gut getan. Nie gut getan. Am Ende gab es nur Zerstörung. Also insofern müssen wir die irgendwie in den Griff bekommen. Und hier ist interessant, für mich vor allem, diese AfD trat ja an, den etablierten Parteien zu zeigen, dass sie was ganz Neues, was ganz anderes sind. Die haben sie aber schon wirklich eingeholt und überholt, fast wie der Ulbricht damals. Wissen Sie noch diesen Spruch?
Überholen und einzuholen.
Sie sind ständig beschäftigt mit sich selbst, mit Skandalen, mit Raffgier an dieser Stelle. Wer kriegt welchen Posten, wer kriegt was? Und versuchen natürlich mit allen Methoden, also es ist ja fast, grenzt ja schon an Rufmord und all die anderen Dinge, sich gegenseitig kaputt zu machen. Und ich verstehe den Herrn Lucke, obwohl ich mit ihm ja nicht sympathisiere, der hat so ein Ding aufgestellt, der hat ja diese Anti-Euro- und Anti-Europäische Partei formuliert und jetzt kommen die Ostverbände, interessant ist, dass unsere Landsleute hier sind, die als Nationalisten versuchen, ihn rechts zu überholen. Also es ist natürlich spannend, wie so eine Partei sich sehr schnell zerlegt, wir haben das wiederholt in der Geschichte gehabt. Und wir können eigentlich nur mit Freude darüber berichten. Das heißt, gebraucht werden die hier nicht.
Schon wieder Ärger mit der Polizei, schreibt die Thüringer Allgemeine. Am Samstag sieht man Bodo Ramelow und Mike Moring. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Bösartigerweise, Sie sind ein CDU-Anhänger.
Ja, natürlich, seit Jahren.
Ja klar, Sie werden subventioniert über die.
Verstehe.
Bei Bodo Ramelow ist ja nur mitgenannt worden, weil der andere ein bisschen schneller, aber deutlich schneller gefahren ist. Also insofern sagen wir zuerst, müssen wir Mike Moring schon nennen, der war der Sieger in der
Geschichte. Verstehe.
Deutlich schneller gefahren als Bodo Ramelow.
Ja. Warum ist das ein Thema, wenn Politiker zu schnell fahren mit dem Auto?
Weil die kleinen Leute gerne auch mal sehen, dass die Großen auch mal, die scheinbar Großen, ich meine, man muss ja sehen, unsere Thüringer Politiker, so groß sind sie nur auch nicht, also nicht nur wegen der körperlichen Größe, dass die eins ausgeschmiert können. Da ist Häme dabei, das freut einen immer wieder, wenn man irgendjemanden glaubt, ja, da schauen wir mal zu. Also ich warne rein menschlich davor, ich bin die letzten Tage weit über 1000 Kilometer durch das Kreuz und Quer gefahren, bis an die Ostsee Lesungen gehabt. Und ich würde mal sagen, ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass ich mindestens 5-mal durch eine Radarkontrolle gefahren bin. Ja, an der Autobahn, die zocken ja alle ab. Also wenn du da trocken durchkommst, bist du schon ganz gut, wenn du viel fährst. Also passiert das, dass der Moring da ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt hat und an einer Stelle, das wissen wir alle da unten beim Hof, beim Vogtland-Dreieck, da wird immer gestoppt. dass der da reingerauscht ist, das ist natürlich doof, und das Verhalten danach wird interessant. Das heißt also, das Fahren selbst ist eigentlich nicht wichtig in der Politik. Das Verhalten hinterher, das heißt erstmal diese Stänkerei zu sagen, also bei allen anderen stimmt die Zahl, bei mir stimmt sie nicht. Ich bin zwar geflogen, aber nicht so schnell geflogen über die Autobahn. Und das Dritte ist natürlich dann, da muss man schauen, wenn Aussagen getroffen werden, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Und wenn sie nicht stimmen, kann man über ganz kleine Geschichten stolpern. Man stolpert in der Politik nicht über Unfähigkeit, nicht über Dummheit, sondern meistens über eine falsche Aussage zur falschen Zeit, die manchmal sogar belanglos klingt, aber später zu einer großen Lüge hochstilisiert wird.
Sie könnten Politikberater werden, aber darauf haben Sie nämlich an keine Lust.
Och, ich bin nicht ganz unzufrieden mit dem, was ich mache. Natürlich, wenn mein Rat gefragt wird, ich kenne ja nun Thüringen wirklich auch noch aus der Zeit, wo es noch gar nicht bestanden hat und wir es mit befeuert haben in dem 90er Jahr, dass Thüringen sehr schnell entstehen soll. Also ich kenne die meisten Leute noch fast in den Windeln, die hier Politik machen. Insofern weiß ich natürlich über viele Zusammenhänge, aber da, wo Menschen sind, entstehen ja auch die Dinge neu. Das ist nicht ganz einfach. Ich würde mich freuen, wenn ich weitermachen darf, was ich mache jetzt.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Als Autor.
Und die gewisse Gelassenheit, die kann ja auch nicht schaden, vielleicht auch in der Politik. Und
ja, ich habe vielleicht den Vorteil gegenüber anderen, ich bin an keinen dieser Gruppierung angebunden. Das heißt, ich habe das Recht und die Möglichkeit, immer auch kritisch zu jedem zu stehen, der mir auch sympathisch oder unsympathisch ist. In der Politik geht es ja nicht nur nach Sympathien. Also insofern ist das schon okay. Ich habe ja auch immer Gespräche mit dem einen oder anderen, wird ja auch nachgefragt. Aber jetzt, sage ich mal, zum Hauptberuf Berater machen, ich glaube, angesichts der vielen, vielen Experten, die ich kenne, die sich 100% immer wieder irren, hinterher aber genauso wieder locker behaupten, sie seien Experten, halte ich mich lieber ein bisschen zurück.
Dann bin ich sehr beruhigt, dass Sie bei dem bleiben, was Sie machen, und ich freue mich auf den nächsten Espresso Blauschön.
Ich freue mich auch darauf und hoffentlich kommt dann nach dem Regen auch wieder der Sonnenschein.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso Blausch. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.